Das Wetter ist wechselhaft. Mal ist sonnig, mal ist regnerisch. Und ich finde aber echt, dass der Sommer in Wien bis jetzt, auch mit den paar Regenschauer, die wir gehabt haben, ziemlich ertragbar ist. Und ich hoffe, dass es euch, liebe ZuhörerInnen, auch gut geht. Unabhängig davon, ob ihr gerade Urlaub macht oder in die Arbeit fahren müsst oder irgendwie Kinder gerade bespaßen müsst oder Homeoffice macht und auf Balkonien genießt, obwohl das machen wir alle nicht. Im Homeoffice sind wir nur fleißig und sind nur am Hackeln, wie immer ist. Das ist eh klar. Aber egal, wie ihr gerade den Sommer verbringt, es ist ja cool, dass es jetzt jeden Tag die Sommer-Edition von Motox gibt und ich euch mit irgendeiner gefundenen, aber nicht erfundenen, richtigen, wahren, inspirierenden True-Kind-Geschichte durch die Woche begleiten darf. Heute freut mich ziemlich, dass ich jemanden zu Gast habe, den ich zwar über Social Media schon auf Bühnen von FM4 und Co. gesehen habe und als Fan quasi verfolgen durfte online. Sein richtiges Programm, sein volles Programm kann ich mir aber leider erst im September ansehen. Das ist ein kleiner Hinweis gerade für alle. Ihr könnt es euch auch im September ansehen. Aber heute darf ich ihn schon persönlich kennenlernen oder wir dürfen ihn persönlich kennenlernen. Comedian und Autor Josef Jöchel. Hi.
Hallo, danke für die Einladung.
Ich freue mich, dass du da bist. Wie läuft der Sommer bisher?
Eigentlich ganz cool. Also ich habe bisher noch keinen Urlaub gehabt, aber so das Beste draus gemacht. Also so schwimmen gehen, Ausflüge. Steckerlfisch essen,
Geil.
solche Sachen.
Ich habe mir vorgenommen, mehr, dass ich wandern gehe. Das ist was, was ich mir seit Jahren vornehme, dass ich das machen will. Zumindest diese warte mal, wie heißen die? Fußgängerwege,
Ah,
oder?
na, du meinst die Wiener Stadtwanderwege.
Stadtwanderwege, nicht
Ja.
Fußgängerwege. Entschuldigung, ein bisschen ein Banause. Das habe ich noch vor. Habe ich das richtig gesagt mit Comedian und Autor? Ich meine, die Beschreibung habe ich auf irgendeiner Seite gelesen und da muss man immer auf, ich weiß ja nicht, was du alles machst.
Na doch, also Comedian und Autor kann man schon noch sagen.
Ich habe vor allem bin ich eben aufmerksam auf dich geworden durch, bin mir nicht sicher, ob ich irgendwie auch so im Algorithmus drinnen bin, weil ich ja auch in Romeo Kaltenbrunner, der schon da war, habe und so. Aber deine TikToks oder Reels auf Instagram, eigentlich zuerst Instagram, weil TikTok habe ich nur wegen einem Podcast. Wer Motox kennt, weiß, ich bin kein Social Media Fan, aber Instagram habe ich dann halt. Und das war schon besonders, fand ich einfach schon besonders witzig und habe dich da schon länger am Schirm, aber ich habe dein Programm noch nicht sehen können. Das ist Ende September im Kabarett Niedermeyer.
Genau, Kabarett Niedermeyer, auch der Bezirk hinterm Rathaus. Super Ort für so Kabarett- und Comedy-Sachen, die vielleicht noch nicht so ganz groß sind oder so auf Globe-Niveau oder so, aber ist ganz cool.
Aber es ist mega sympathisch dort. Also ich weiß auf jeden Fall, das Bier ist gut. Und es gibt immer eine, so Halbzeitpause, wo man sich Bier holen gehen kann. Es ist sehr sympathisch auch von den Leuten her, weil es immer ein bisschen überschaubarer ist, glaube ich auch. Aber es ist jetzt auch nicht so klein, muss ich sagen. Also ich habe schon kleinere Sachen gesehen im Musikbereich zumindest, wo man halt
Nein,
spielen kann.
nein,
Das
es hat
wäre
schon eine gewisse Größe.
voll.
Und das ist auch wichtig für Comedy oder so, also weil es macht dann schon, also so eine gewisse Anzahl von Menschen brauchst du schon, damit man es ja von der Dynamik ein bisschen mitnehmen lassen kann.
Wir haben schon drüber gesprochen. Du bist ja auch seit ein paar Jahren, wenn ich es richtig am Schirm habe, dabei, deine Karriere aufzubauen. Und das habe ich mir zumindest als Anlass genommen mit der Geschichte, auch die ich dir heute erzählen möchte. Hast du irgendeinen Dunst, irgendeine Vorahnung, irgendwas, in welche Richtung es heute gehen kann und was dich heute erwartet?
Naja, also ich halte ja eigentlich nicht damit hinterm Berg, dass ich Tiroler bin. Und vielleicht hast du eine Geschichte über jemanden aus Tirol.
Aha. Ich finde es schön, wie die Menschen, die zu Gast sind, hier denken. Ich muss sagen, ich habe lange überlegt. Und künstliche Intelligenz, habe ich dir im Vorfeld schon gesagt, ist gar keine Hilfe bei der Geschichte, die ich da gerade mache im Sommer. Es gibt einen Connex zu dir, bei der Person, von der ich heute erzähle, aber dieser Connex ist ultra weit hergeholt. Er ist hergeholt, wie mein Freund von mir immer sagt, aber sehr weit hergeholt. Du darfst auf jeden Fall mitraten. Ich werde es wieder geheim halten, um wen es geht. Wenn du es weißt, wenn du es urfrüh schon weißt, dann behalte es noch für dich, dass wir ein bisschen Spannung für die HörerInnen auch bei hier haben. Aber ich werde dich auch immer wieder zwischendurch fragen und habe ein paar Hinweise und bin dann gespannt, ob du es irgendwann selber herausfindest. Du kennst die Person auf jeden Fall. So weit traue ich mich aus dem Fenster lehnen.
Okay, cool.
Aber nicht persönlich, das kann ich auch sagen. Glaube ich. Würde mich wundern, wäre geil. Naja. Fangen wir an. Es ist der 4. Oktober 1956 in Wien, im 19. Bezirk, im Rudolfinerhaus. Das gibt es ja heute noch, die Privatklinik. Wird ein Kind geboren, das später mal sozusagen die ganze Welt erobern wird. Wenn du es jetzt schon wüsstest, nur weil es 1956 ist, wäre es urarg. Dann könntest du, dürftest du es auch sagen schon. Das Kind wird als drittes von vier Kindern in die Familie hineingeboren, in eine Familie, die bereits seit Generationen mit dem Theater verbunden war. Seine Mutter Elisabeth ist eine talentierte österreichische Kostümbildnerin. Ich glaube, sie war talentiert, ich habe es einfach mal so mir aufgeschrieben. Und der Papa Johannes ist Bühnenbildner. Die Theaterleidenschaft steckt also somit in den Genen. Sogar die Großmutter und der Großvater waren irgendwie beide Schauspieler im Burgtheater. Und ja, die ganze Familie ist irgendwie in der Kreativbranche, was den Weg für unseren jungen Burschen natürlich auch in die gewisse Richtung lenkt. Das ist ja, das kennen wir von heute noch, dass es ja oft so ist. Irgendwie Akademiker-Kinder werden dann Akademiker und Hackler bleiben Hackler. Und wenn du jetzt irgendwie die Connections schon hast in die Kreativbranche, ist das immer ein bisschen leichter. Hast du selber schon früh auch die Möglichkeit gehabt, irgendwie Bühnenluft zu schnuppern und da Erfahrungen zu sammeln in der Kreativbranche?
Nein, überhaupt nicht. Also weil in meiner Familie war das nämlich auch immer so ein bisschen verpönt. Also ich habe schon erwähnt, ich bin aus Tirol und bin aus einer Bauernfamilie. Mhm. Und also meine Familie, also meine Eltern, sieht sie halt nicht so als besonders musisch begabt. Also wenn man jetzt, niemand hat sie hervorgetan, weil er gut singen kann oder so. Und ich habe aber dann halt so als Teenager schon so ein bisschen gespürt, dass ich eigentlich gerne was Kreatives machen möchte. Und habe das dann einem Freund von mir erzählt. Und der Freund hat dann zu mir gesagt, ey, das kannst du vergessen. Nicht einmal die Zahnarztbuben haben das geschafft. Und
das war so ein Ding, die Zahnarztbuben, das waren so die ein bisschen Kohle haben und was machen
genau,
können.
Genau, also das waren halt so die denen halt aufwendigere Hobbys finanziert worden sind. Mhm. Und so. Und das war dann halt gleich so ein bisschen so ein Dämpfer eigentlich. Und deshalb bin ich eigentlich so in meinem Leben immer alles relativ rational und so sehr vernünftig angegangen und habe mir eigentlich so den Weg ins Kreative so Stück für Stück erarbeitet.
Hast du, war das denn für dich vor ein paar Jahren, ich habe zumindest, was ich medial finden konnte, fängt vor ein paar Jahren an. War das dein kompletter Neuanfang in der Kreativbranche?
Ja, also das mit Bühne auf jeden Fall. Mhm. Also da war ja schon relativ alt eigentlich, wo ich damit begonnen habe. Und ja, das hat es dann auf der einen Seite sicher nicht leichter gemacht. Also weil ich denke da, so manche Leute sind auf der Bühne total spritzig und haben halt wenig Hemmungen oder so, weil sie schon Poetry Slam machen, seit sie 14 sind und so. Und das bin ich halt überhaupt nicht. Also ich bin halt eher zurückhaltend und so. Was aber auch Qualität sein kann. Mhm. Also es gibt nicht nur so die Hallo, hier bin ich Typen, sondern auch die so ein bisschen erst so auf den zweiten Blick.
Ja, ich würde schon sagen, dass wenn, so wie du sprichst jetzt gerade, ne? So sprichst du auch in deinen Reels, die ich auf Social Media, den Content, den ich gesehen habe, und das ist schon sehr etwas Eigenes. Also es hinterlässt einen Eindruck, einen, finde ich, sehr positiven, sympathischen, mit eigenem Witz und Charme. Ist jetzt nicht nur Geschleime, ich hätte dich ja nicht einladen müssen im Podcast, also ich meine das schon so. Also, es ist schon deine Art, finde ich auf jeden Fall cool.
Danke, Mohit.
Ich selber, habe auch einmal die Schauspielschule gemacht und kann nur sagen, es war nur für 2 Monate und mein Papa war alles andere als begeistert, vor allem musste er mir den ersten Monat bezahlen und er war urhappy, als ich aufgehört habe.
Du warst seriously von der Schauspielschule?
Ja.
Und bist dann nach 2 Monaten draufgekommen?
Ich habe fertig studiert gehabt und habe mir dann gedacht, jetzt mache ich die Schauspielschule. Ich habe mir gedacht, ich bin so der Kenneck aus Österreich, ich bin so der Elias Mbarek aus Wien halt so auf die Art. Ich kann so den türkisch für Anfänger oder indisch für Anfänger spielen. Es war erstens, ich war zu alt fürs Max-Reiner-Seminar. Mhm. Da durfte man, glaube ich, bis zu 24 sein und ich war 25 oder ein Jahr älter, irgendwie so. Und dann habe ich beim Theater Pygmalion, hat das geheißen, angefangen. Ich habe vor allem gemerkt, dass die anderen Kollegen, Kolleginnen, die dort waren, die das gelernt haben, die haben das richtig ernst gemeint. Und das war so für mich der Punkt. Ich habe gerade mit dem Studium aufgehört und dann gedacht, ich werde so ein bisschen Business machen, ein bisschen Schauspielschule. Und dann habe ich mir gedacht, das ist nicht wirklich gerecht, dass ich so viel Gas wie die geben, gebe ich gerade nicht. Und deswegen habe ich es nach 2 Monaten noch beendet. Nicht wegen meinem Papa. Der hat sich aber gefreut.
Ja, also eben, das glaube ich auch. Dass, also, dass wenn man sowas wie Schauspiel will, das wollen so viele, da muss man wirklich so 150% geben.
Voll.
Ja, ich habe natürlich auch mal beim Rainer-Seminar vorgesprochen.
Echt?
Ja, aber auch irgendwie so half-assed
Mhm.
wie du. Also bei mir war es so, ein Freund von mir wollte unbedingt Schauspieler werden und weil er halt irgendwie guter Kumpel von mir war, habe ich mir halt gedacht, ja, lerne ich halt auch diese eine A4-Seite Shakespeare.
Geil.
Und bin dann aber halt so, hab die halt mehr oder weniger so aufgesagt, wie ich zum Beispiel meine TikToks spreche.
Okay.
Und man steht aber dann auf der Bühne im Schönbrunner Schlosstheater vor dieser Jury von arroganten Theatermenschen und so. Aber ich war damals 19 und für mich war das halt total geil, also weil ich halt lauter junge Leute kennengelernt habe, die Schauspieler in werden wollten und sie die ganze Zeit mit Doppler-Rotwein von der Aral-Tankstelle, na, BP ist es dort, BP-Tankstelle niedergesoffen haben und so. Das
Geil.
war natürlich eine super Zeit.
Ja, fix. Ich
Ja.
meine, damals hätte ich auch den Doppler-Rotwein trinken können, ohne 3 Tage danach mein Leben zu hassen. Und deswegen.
Genau, das war eine gute Voraussetzung dafür.
Unser junger Protagonist, um den es heute hier geht. Das Leben hält früh auch tragische Wendungen bereit. Er ist erst 7 Jahre alt, da stirbt sein Vater. Die Mutter muss ihre Kinder erstmal alleine aufziehen. In einem Interview von Wien heute beim ORF habe ich das gesehen, da sagt sie später, das war immer eine schreckliche Diskrepanz und ich habe immer ein schlechtes Gewissen gehabt. Sowohl den Kindern gegenüber als auch dem Beruf gegenüber. Meine Mutter hat mir sehr geholfen. Also sie hatte da etwas Unterstützung von ihrer Mama. Aber es war ein bisschen eine schwierige Zeit. Er hat auch mehrere Geschwister gehabt. Ich weiß gerade wieder nicht auswendig, obwohl ich es vorher, glaube ich, vorgelesen habe. Sie heiratet später auch wieder und die Kinder sollen auch ihren Stiefvater sehr gemocht haben. Der Stiefvater war auch wieder aus der Kreativbranche und auch ein bekannter Mann, aber ich will ja nicht zu viel verraten. Unser Protagonist hat zwar die deutsche Staatsbürgerschaft, weil er Papa, der ursprünglich aus Deutschland kam, wächst aber in Wien auf und fühlt sich auch als Österreicher. Eins kann ich vorwegnehmen, er bekommt erst mit 54 Jahren die österreichische Staatsbürgerschaft. Wegen seiner Verdienste für die Republik. Das ist aber auch halt dann schon, nachdem unsere Geschichte endet, nachdem er schon einiges erreicht hat, da wollte man dann haben, da haben wir ihm die österreichische Staatsbürgerschaft gegeben, weil dann wollen wir ja auch zeigen, dass er zu uns gehört. So hätte ich es jetzt interpretiert, vielleicht war es auch ein bisschen anders, aber im Prinzip hat er schon viel erreichen müssen, bis er dann die österreichische Staatsbürgerschaft gekriegt hat.
Ich glaube, ich hab eine kleine Ahnung.
Ich hätte jetzt nämlich gefragt, sag's noch nicht, aber hast du eine Vorahnung? Ja.
Ja, ich habe Vorahnung. aber eigentlich vorwiegend, weil du gesagt hast, Weltstar. Und so viele Schauspiel-Weltstars gibt es ja jetzt auch wieder nicht.
Das stimmt.
Und dann habe ich so ein bisschen Generation gedacht, Boomer, also 56 geboren.
Ja.
Und das macht es dann halt noch mal so ein bisschen enger von der Auswahl her. Weil die eigentlichen total bekannten, so Klaus-Maria Brandauer, ist dann, der ist dann eigentlich schon eine Generation vor Boomer. Und ja, aber ich sage es jetzt noch nicht.
Ich find geil, dass du deine Herleitung nämlich weitergibst, weil da können ja unsere HörerInnen jetzt auch ein bisschen mitdenken und ein bisschen sich was überlegen. Das ist richtig cool. Und genau jetzt hätte ich nämlich auch hätte ich nachgefragt, ob du eine Vorahnung hast. Ein paar weitere Hinweise gibt es aber natürlich. Unser Protagonist. Er geht ins Gymnasium in der Billrothstraße in Wien. Ich kenne mich nicht aus, aber ein bisschen durch frühere Bekanntschaften und Freunden und Freundinnen habe ich, glaube ich, das Gefühl, dass es ein bisschen eine gehobenere Gegend ist, zumindest gehobener als das Gymnasium in Simmering, wo ich halt war, was aber richtig geil war. Er maturiert auch in der Billrothstraße erfolgreich 1975. Er ist selber sehr technikinteressiert und angeblich wollte er eigentlich Kameramann werden. Er selbst aber hat gesagt, ihm hat es an Ideen gemangelt und das war eigentlich der Grund, warum er gesagt hat, aus Mangel an Ideen, was ich beruflich machen kann, habe ich mich für die Schauspielerei entschieden. So wirst du das gesagt haben. Was ich eigentlich cool finde. Mir ist nichts Besseres eingefallen, nichts anderes eingefallen. Soweit ich weiß, hast du eigentlich, jetzt komme ich wieder zu dir, Politikwissenschaft studiert. Was eigentlich richtig geil ist, wenn es stimmt, weil mich interessiert Politik auf jeden Fall sehr und ich habe sehr wenig Ahnung.
Ja, also es stimmt, also es ist ein interessantes Studium, aber es ist halt nicht so gut für deine Employability. Also, weil es gibt halt, also außer halt so, entweder du bleibst an der Uni oder du arbeitest halt irgendwo im öffentlichen Bereich, ist das halt jetzt nicht so das, wie soll ich das sagen, das Go-Getter-Studium, so.
Ah,
also
echt?
Man hätte jetzt, also für die ganz dicke Kohle hätte man was anderes studieren müssen.
Aber würdest du dann sagen, dass bei dir auch nach dem Studium das eben quasi ein Mangel an Ideen war, warum du dich dann doch für die Bühne entschieden hast? Weil du dachtest, bevor ich da ins Parlament gehe, gehe ich auf die
Naja,
Bühne?
Also da muss ich sagen, bei mir ist es immer noch ein bisschen eine Mischkalkulation. Also die Bühne zahlt bei mir nicht die Miete, aber es ist so mittlerweile legitimer Nebenberuf. Ja.
Was schon mal geil ist.
Was schon mal geil ist. Und ich denke mal, je älter man wird, also das, was man dann in seinem Leben macht oder wo der Lebensweg hinführt oder sowas, das ist ja meistens eine Mischung aus, was man mal wo gelernt hat oder was man sich so in der Praxis aneignet oder wo es an sonst durch Kontakte irgendwie hinführt oder so. Also es ist bei ganz vielen Leuten und vor allem vielen Leuten, die so eher so random studiert haben, wie ihr oder so, ergibt sie es halt so auf dem Weg.
Ähnlich wie bei mir, habe ich da ja auch vorher erzählt. Ich habe ja auch in einem anderen Bereich, zumindest ein bisschen anderen Bereich studiert und einfach Branche gewechselt. Das ist, glaube ich, bei uns in der heutigen Zeit auch möglich, Gott sei Dank, dass man sich ein bisschen was überlegen kann. Wobei ich mir schon oft manchmal auch denke, weißt du, es war so ein Standardsatz, ich weiß nicht, ob es bei deinen Eltern auch so war oder in deinem Umfeld, dass du was Gescheites studieren sollst. Und gescheit wäre immer gewesen früher, Jura, Medizin und irgendwie sowas. Und heutzutage denke ich immer manchmal, so ganz Unrecht haben sie nicht gehabt mit dem, was ich studiert habe, war gar nicht so was Gescheites. Ein bisschen sehr breit im Vergleich zu denen, wo es, glaube ich, doch schneller mal viel Geld verdient.
Weil ich habe mir das so gewünscht. Meine Eltern haben das nämlich nie gemacht. Die haben mir nie vorgeschrieben, was ich studieren soll oder gesagt, ich soll was Gescheites studieren. Mhm. Und hätten sie es doch gemacht, weil dann hätte ich jetzt ein abgeschlossenes Jurastudium. Also ich wünsche mir das mal.
Geil. Ja, aber ich glaube, das haben sie schon richtig gemacht bei dir, dass du eben damit dann auch deinem Herzen nachgehen konntest, wie du das bis heute tust, oder?
Ja.
Geht so, merken wir uns, falls du nochmal in den Podcast kommst. Unser Protagonist absolviert seine Schauspielausbildung, wir haben schon drüber geredet, am Max-Reinhardt-Seminar, damit ich es richtig ausspreche, in Wien. Aber, das bestätigt vielleicht jetzt schon deine Vermutung, auch am legendären Lee Strasberg Theatre Institute. Ich hoffe, ich habe es irgendwie richtig ausgesprochen, in New York. Er kann auch gut singen. Mit 21 Jahren hat er nämlich zum Beispiel einen Auftritt gehabt. Er ist viel in Österreich und Deutschland und eher lokal unterwegs. Und mit 21 Jahren gab es etwas von ihm, das ich rausgesucht habe, gefunden habe und dir vorspielen werde. Und jetzt danach, wenn sich deine Vermutung darüber ein bisschen bestätigt, darfst du es natürlich auch sagen. Einen Moment.
Ich heiße 1977.
1977?
Ja, 1977. Ich bin das neue Jahr und ich bleibe jetzt bei dir. Ich bin das neue Jahr, bin jünger als das alte war. Wie viel? Das ist jetzt die Frage. Um 365 Tage. 65 Tage.
Meine Vermutung hat sie bestätigt.
Ja?
Es ist Christopher Waltz.
Genau, Christoph Waltz.
Ah, Christoph Waltz.
Christoph Waltz ist es, der hier 1977 Am Dam Des im Kinderfernsehen einen Auftritt hatte. Glaube ich, ich nehme an, zu Neujahr, wird zumindest zum Song passen, den er da gesungen hat.
Mhm.
Und das ist richtig, das ist vorher schon richtig erraten, warst du vorher schon auf der richtigen Fährte?
Ja, ich habe das schon gewusst, also weil der müsste dieses Ort da haben. Ungefähr. Und hat halt auch erst später so diesen Weltruhm erlangt.
Genau. Es ist hier, also hat er eine kleine, also bei dem, was wir gerade gehört haben, hat er eine kleine Nebenrolle. Und ich wusste auch, bevor ich mir jetzt vorgenommen habe, dass ich über ihn mit dir sprechen werde, nicht viel über ihn. Und was für ein Struggle er eigentlich über all die Jahrzehnte hatte und was er alles gemacht hat.
Ja.
Warum ich mich für ihn entschieden habe, jetzt komme ich zu dem weit hergeholten Connex, weil viele Menschen Christoph heißen. Und du hast darüber mal ein Reel gemacht, dass sehr viele Menschen Christoph heißen.
Ja.
Und das war dann für mich der ausschlaggebende Punkt.
Ja.
Naja, da haben wir gedacht, da wird vielleicht in deinem Kopf der Christoph auch noch so ein bisschen rumschwirrt und dann kommst du vielleicht auch eher raus.
Ja, das ist ein wirklich weit hergeholter Zusammenhang.
Ich weiß.
Ja, aber es steht nur, also es macht mein Reel eigentlich noch viel relevanter. Also weil wirklich so extrem viele Menschen Christoph hassen.
Also ich habe immer das Gefühl, dass sehr viele Menschen, aber es ist auch ein schöner Name, nicht schlecht, schlimm gemeint, aber sehr viele Menschen Julia heißt.
Julia?
Ja.
Der weibliche Vorname.
Der weibliche, Julia. Ja.
Extrem viel.
Da musst du ein Video noch machen.
Ich hätte dieses, da werde ich vermutlich auch noch ein Video drüber machen. Ja.
Wer das sehen will, also das, was mich hier inspiriert hat zu dieser Folge, die, das Christoph Reel, der kann dir folgen. Du heißt auf Instagram Knosef4Life mit Y live geschrieben.
Ja, genau. Also Knosef ist wie Josef mit KN, V wie ein Vierer und live mit Y.
Lustigerweise ist das der komplizierteste Name und der einzige, glaube ich, in diesem Podcast, den ich richtig gesagt habe. Den einzigen Instagram-Namen gerade. Den merkt man sich dann.
Den einfach. Hast du, ja, ich weiß auch, dass er, also dieser Instagram-Handle von mir screamt jetzt nicht unbedingt so, man möchte die große Karriere. Also, naja. Weil eigentlich müsste ich einen Instagram-Namen haben, so wie josefjöchel.comedian oder so.
Ach so.
Aber da kann ich jetzt halt, jetzt habe ich angefangen mit diesem komplizierten Namen und die kann ich jetzt auch nicht.
Ja, jetzt haben wir noch hier schon gesagt, jetzt bleiben wir dabei. Ja, genau. Da stimmt, Motox-Podcast, ich finde das ist aber wohl langweilig, so wie du es gerade gesagt hast, ja, Motox-Podcast ist auch langweilig, aber wenn ihr schon dabei seid, könnt ihr auch da folgen. Auf jeden Fall hat Christoph eben über 2 Jahrzehnte, fast, glaube ich, über 3 Jahrzehnte auch, bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber um die 30 Jahre plus minus, überwiegend in deutschen und österreichischen TV-Produktionen gearbeitet. Also immer wieder in denselben Krimiserien auch, wie Derrick, Tatort, Der Alte, Kommissar Rex. Ich fand das urgeil.
Ja, aber was ja auch voll geil ist. Also ich glaube, es gibt für Schauspieler wenig Cooleres, als in so Drehtage zu bekommen fürs deutsche Fernsehen. Also die verdienen also 5.000 bis 10.000 Euro am Tag.
Wirklich? Geil.
Ja, also so wenn so Leute oft im Fernsehen sind, dann sind sie rich.
Ich hätte die Schule weitermachen sollen, die Theaterschule.
Ja, aber dann, die sind halt so lucky few. Also so ins Fernsehen muss das halt auch erstmal reinschaffen.
Er ist ja auch bekannt dafür, also soweit ich das verstanden habe, hat man ihn oft auch für negative Rollen besetzt, weil er ein bisschen ein Talent dafür einfach gehabt hat, oder ein bisschen, ich glaube, er ist wirklich ein starkes Talent. Ich bin ja auch ein Fan von ihm, auch wenn ich ihn erst die letzte, also Derrick, Der Alte und solche Geschichten, das hat mein Papa immer geschaut, das weiß ich noch, und ich durfte nicht mitschauen, das ist so in meiner Erinnerung, weil das, glaube ich, einfach für ihn noch nicht kinderfreundlich genug war. Wahrscheinlich hat er auch recht gehabt. Kommissar Rex und so habe ich natürlich schon geschaut.
Finde ich, weil er Hund dabei ist, und das macht Morde natürlich weniger
schlimm. Stimmt, der Wurstsemmel und der Hund, die helfen. Also Christoph Walz war schon ein bekanntes Gesicht im deutschen Fernsehen, aber namentlich war er scheinbar eben nicht bekannt über die ganze Zeit. Mhm. Im Stern-Magazin hat die Redakteurin Sophie Albers-Ben-Camo, ich hoffe auch das habe ich richtig ausgesprochen, das so formuliert. Sein Gesicht ist im kollektiven deutschen TV-Zuschauerhirn abgespeichert. Den Namen dazu hatte kaum jemand parat. Muss ein bisschen wehtun, denke ich mal.
Finde ich ehrlich gesagt nicht. Ich finde, das ist so die beste Art von Fame, die man haben kann, oder? Also man kann irgendwie sich künstlerisch ausleben und man macht Arbeit, die viele Leute auf eine Art und Weise berührt, aber man kann einen total normalen Alltag erleben. Ja. Kennst du bestimmt, oder? Also dieses französische Elektronik-Duo Daft Punk, die eigentlich die Welthits gehabt haben, ihre ganze Karriere lang nur mit nur mit so Motorradhelmen auf dem Kopf herum aufgetreten sind. Mhm. Und dann denke ich mir, die haben es ja wirklich richtig gemacht, oder? Also sind diese absolut famen Musiker und niemand weiß aber, wie sie ausschauen.
Ich denke mal, das immer auch beim Crow. Der ist ja genauso. Der hat immer die Panda-Maske oben. Und es gibt ein Bild von ihm, aber die Medien haben das nie so, sind nie darauf rumgetreten. Der kann auch rumlaufen. Aber ich glaube, dass das schon etwas ist, was man auch ein bisschen erwachsener wird und älter wird. Ich habe kürzlich mit einem Musiker, mit dem Schema, gesprochen darüber, dass wir halt jetzt auch viel reflektierter sind, was Fame und Geld und diesen ganzen Erfolg in dem Bereich betrifft. Ich glaube auch immer, wenn ich das mit 20 ging, sagen wir mal, ich hätte angefangen zu rappen und wäre berühmt geworden mit 20 und ich habe, glaube ich, nicht so ein Talent dafür, aber hätte ich das gemacht, ich glaube, das hätte mich zerstört. Ich hätte mich zerstört, glaube ich, wirklich mit allen möglichen legalen und illegalen Sachen wahrscheinlich, oder weil der Erfolg einfach zu früh gekommen wäre. Also das unterstreicht halt, daran habe ich gerade denken müssen, wo du sagst, es ist doch cool, wenn man Schritt für Schritt eine Bekanntheit hat, mit der man auch umgehen kann und nicht von heute auf morgen viel zu
Ja, voll. Also ich bin ja schon froh, dass es zum Beispiel, als ich Teenager war oder Anfang 20, dass es kein Social Media gegeben hat. Mhm. Also ich hätte jeden Schrott ins Internet gestellt, also weil das Bewusstsein komplett gefehlt hätte,
ja,
dass stimmt. Das später vielleicht irgendwann mal peinlich sein könnte. Und stell dir mal vor, jetzt wären auf YouTube deine ganzen Raps von damals.
Ja, ich habe paar, es gibt schon Sachen von mir, die ich runtergenommen habe.
Also die vielleicht total cool sind. Sorry, warte.
Nein, da hast du recht. Es war schon gut, das runterzunehmen. Jetzt als Familienmensch und Papa ist, glaube ich, gut, dass nicht alles von mir.
Also waren sie so R-rated?
Nein, das nicht, aber halt einfach peinlich und ich will ja schon, dass mein Sohn ein bisschen Respekt vor mir noch hat. Ich denke, was ist das für einer? Bei Christoph Waltz war es dann so, dass im Nachhinein vergleichsweise ein Erfolg, ja, jetzt im Nachhinein zu dem, was er alles so gemacht hat, da war der erste kleine Durchbruch 1996 mit dem Film Du bist nicht allein, die Roy Black Story. Kennst du den Film?
Biopic über Roy Black.
Genau.
Ja, ich habe sehr lang probiert, meine Hands auf die DVD zu kriegen. Und war aber gleichzeitig zu geizig, 30 Euro dafür auszugeben. Das kennt man, oder? Also man würde, also das hat das mittlerweile ist ja alles im Internet, aber das war wirklich mal ein Dilemma, oder? Also du wirst nicht 30 Euro für was ausgeben, aber es ist nicht im Internet.
Ja, das ist schwierig.
Ja, und habe ihn aber unlängst sogar mal gesehen.
Ja?
Und ist natürlich auch hammer geil. Also Christoph Waltz in einem Roy Black Biopic.
Was also, wenn jemand die DVD hat und sie auch günstiger als 30 Euro verscherbeln mag, darf er sich gerne bei uns melden. Unsere Instagram-Handles kennt ihr ja jetzt. Eben, Christoph Waltz, wie du schon gesagt hast, Hammerleistung. Ich habe den Film nicht gesehen, muss ich zugeben, aber ich glaube, dass es eine Hammerleistung war, weil er hat den Bayerischen Fernsehpreis gewonnen, auch den Goldenen Löwen gewonnen, jeweils als bester Darsteller. Also das war so mal sein erster Durchbruch. 1996 war das, ein paar Jahre später, 6 Jahre später, kommt ein bisschen ein größerer Erfolg. Da spielt er 2002 Der Tanz mit dem Teufel, die Entführung des Richard Oetker. Da spielt er den Entführer. Das ist eine wahre Geschichte, ein Thriller, der irgendwie, glaube ich, ganz krass durch die Medien ging in den 70ern und eben 2002 wurde das verfilmt. Und dürfte auch ein sehr erfolgreicher Film gewesen sein. Ich habe ihn leider auch nicht gesehen. Kennst du den auch?
Na.
Den kannst du dann noch nachgucken, nachschauen. Mhm. Da ist nämlich seine Leistung sogar noch mehr gelobt worden, was ich online so recherchieren konnte. Da durfte er noch, das ist für ihn ein größerer Durchbruch noch gewesen als die Roy Black Story sogar.
Mhm.
Du hast es jetzt schon einigerseits so ein bisschen so erklärt von deiner Seite. Ne? Ich habe mit vielen, habe ich da auch gesagt, früher im Musikbereich gearbeitet und mit vielen Musikern und Musikerinnen zu tun gehabt, die schon nach ein paar Monaten, wenn der Erfolg ausgeblieben ist, aufgegeben haben. Und ich selbst, das habe ich da auch schon erzählt im Vorfeld, habe mehrere Projekte schon angefangen, aber auch schon wieder beendet. Und den Podcast jetzt möchte ich halt nebenberuflich, neben meinem Hauptjob, so lange wie möglich betreiben. Aber manchmal ist es schon hart. Natürlich auch vor allem, als nebenberuflich ist, aber trotzdem. Unser Protagonist hier wiederum, wir sind jetzt im Jahr 2002, der hat schon so viele Jahrzehnte durchgehalten, obwohl eben die Anerkennung, die er sich selber gewünscht hat, die ist noch nicht kommen. Mhm. Die war noch nicht da. Vor allem die internationale Anerkennung, die er auch immer gesucht hat, die ist noch ausgeblieben. In einem Interview mit der GQ, also Gentleman's Quarterly, das Magazin, aber ich glaube, cool im Slang nennt man es GQ, zumindest kenne ich sowieso das in Deutschrap, da sagt er dann nämlich, es ist einfach verdammt deprimierend, wenn du versuchst, mit deiner Arbeit voranzukommen und einfach nichts geschieht. Die Leute schließen dich aus. Sie grüßen dich noch nicht einmal. Sie ignorieren dich. Kennst du dieses Gefühl?
Also, dass man halt so quasi so unerfolgreich ist, dass dann die Menschen ignorieren.
Das deprimierende Gefühl meine ich eher. Das war jetzt ein bisschen, wie er es formuliert hat. Ich glaube, der hat auch eine besondere Art und Weise zu reden und Sachen zu pointieren.
Boah, ich kenne das Gefühl, dass wenn man halt länger an was gearbeitet hat und dann stellt man es vor und dann geht es nicht so rein, wie man sich das vorgestellt hat und dann ist man ein bisschen enttäuscht.
Mhm.
Aber ich finde gerade, wenn man so Gedanken hat, sollte man sie ein bisschen auf den Boden holen. Also ich denke mal, und das war es, jemand, der, also wie Christoph Waltz, der seinen ersten großen Success mit 40 gehabt hat, also man hat ja keine, du hast ja kein Recht drauf, auf die Aufmerksamkeit von Menschen. Also halt so Kunst schaffen oder kreativ sein ist immer ungerecht. Also da haben sehr wenige kriegen ganz viel Aufmerksamkeit und die meisten kriegen halt weniger Aufmerksamkeit. Und es tut ganz gut, da halt mal manchmal so ein bisschen Gras zu berühren und halt zu sagen, hey, so ein Drama ist es jetzt nicht.
Mhm. Also, dass man sagt, das ist halt part of the game quasi. Und
ja, genau.
Dass man das ein bisschen. Also, das beschreibt es richtig gut. Ich habe schon hier und da habe ich Moves beim Podcast gemacht. Irgendwie, man dachte, das ist jetzt super und ich mache eine Presseaussendung oder ich mache das und das wird voll durch die Decke gehen oder diese. Und die Dinge funktionieren dann gar nicht so teilweise. Während andere Sachen, wo ich mir nichts denke, auf einmal super fruchten, super funktionieren. Und ich denke mir manchmal, ich vergesse mich über diese anderen Sachen zu freuen und bleibe nur bei diesen negativen Sachen hängen und denke mir eben so, bin ich deprimiert.
Ja, ja, sicher. Oder wenn du die mit anderen vergleichst, schaust du natürlich auch immer eher nach oben und siehst gar nicht, was du hast, zum Beispiel im Vergleich zu jemandem, der halt eher vielleicht erst am Anfang ist und so.
Mhm. Aber finde ich, ist ein guter Tipp, den werde ich mir persönlich auf jeden Fall mitnehmen. Immer wieder dran zu denken, hey, das ist einfach Teil vom Spiel jetzt. Brauchst nicht, also man kann, glaube ich, auch mal traurig sein oder deprimiert sein, aber man muss dem nicht so viel Gewicht geben. Einfach.
Aber ich muss auch dazu sagen, ich bin jetzt auch nicht die zarteste Künstlerseele. Also ich kann schon sein, dass wenn man so Christoph Waltz ist und so und halt mega sensitiv in diesem Theaterhaushalt groß geworden ist oder so, dass das irgendwie so eine andere Wichtigkeit hat.
Sicher, ja. Und er will ja auch, wenn er sagt, er möchte weltweit die Anerkennung haben, dafür, dass er sein Talent einfach, das, was er hat, ist es natürlich eine andere Geschichte. Das kann ich auch gar nicht nachvollziehen. Das würde mich auch gar nicht interessieren, weil das wäre mir viel zu anstrengend.
Ja, ich meine, das ist jetzt ein Vision-Board-Gedanke, oder? Mhm. Oder so halt so aus Österreich heraus anzunehmen, man könnte mal international bekannt sein oder so. Ja. Das ist halt nicht, das hat man nicht in den Karten eigentlich so.
Ja.
Also und mit sowas sollte man auch, wenn man halbwegs glücklicher Mensch bleiben will, nicht rechnen.
er ist auf jeden Fall dran geblieben. Er ist an seinem Vision Board dran geblieben, könnte sein, dass er ein Vision Board hatte. Er glaubt weiterhin an sein Talent über so viele Jahrzehnte und es kommt zum Plot-Twist, den du schon erwähnt hast. Es ist jetzt 2008. Und in Amerika steht ein weltbekannter Filmregisseur vor einem Problem. Er hat mehrere Jahre an einem Film geschrieben und er braucht einen deutschen Bösewichten. Er findet einfach nicht den passenden Menschen, den passenden Schauspieler, der auch Deutsch spricht. Das braucht er nämlich. Es sind immer diese Stories, die man in Magazinen liest. Gell? Wie war die jetzt? Ich weiß nicht, aber ich habe sie auf jeden Fall in Magazinen gelesen. Er dürfte gesagt haben, sowas wie, mir fiel die Kinnlade runter. Also er war ziemlich baff. Ja. Das soll Quentin Tarantino eben gesagt haben, sich zurückerinnert haben, als er unseren Schauspieler aus Wien, Christoph Waltz, zum ersten Mal beim Vorsprechen für die Rolle des Hans Lander bei eben Inglourious Basterds gesehen hat. Er hat endlich den perfekten Darsteller gefunden. Und Christoph Waltz dürfte so gut gewesen sein, dass er angeblich die anderen Stars wie Brad Pitt und Co. gar nicht vorher treffen hat dürfen. Er durfte einfach nicht einmal mit ihnen proben, damit sie wirklich am Set seine Leistung und Darstellung, seine darstellerische Leistung, sag ich mal, zum ersten Mal bekommen und damit sie das dann richtig fühlen können. Da durften den vorher nicht kennenlernen. Mhm. So gut soll er gewesen sein. Also, dass er so gut war, wissen wir, aber dass es diese Regeln gab, habe ich zumindest gelesen. Jetzt wäre meine Frage gewesen, ob du schon erahnt hast, dass es um Christoph Waltz geht, aber das haben wir schon geklärt.
Das habe ich ehrlich gesagt schon gewusst, wo du gesagt hast, deutscher Vater.
Echt?
Ja.
So viel hast du gewusst von
Naja, aber halt nach dem Ausschlussprinzip, also, ja. Weil ich halt ungefähr das Geburtsdatum gewusst habe und
Da dürfen unsere HörerInnen uns auf jeden Fall sagen, ob sie es vor dir wussten, bevor ich gesagt habe, deutscher Papa, ja. Oder noch nicht. Oder
nein, sicher, also das kann jeder natürlich behaupten, er hätte es vor mir gewusst.
Du hast es gestern schon gewusst, wie ich das geschrieben habe.
Genau.
Christoph Waltz brilliert in seiner Rolle als Hans Lander. Ich glaube, viele von uns sind da zumindest spätestens zu seinen Fans geworden. Also ich habe ja auch die Filme davor nicht gekannt, bin ein bisschen ein Kulturbanause. Er hatte schon richtig so verstörend, charmant irgendwie, so furchteinflößend, aber nett. Er hat schon eine gewisse Art, die ihn, glaube ich, auch weiter in seine weiteren Rollen auch prägt, aber in der er wirklich brilliert. Und das nicht nur für Hollywood, sondern eben scheinbar weltweit, weil er gewinnt ja dann auch einen Oscar für diese Rolle.
Aha.
Das war schon richtig arg. Nach mehr als 3 Jahrzehnten vor allem, nach mehr als 3 Jahrzehnte Durchhaltevermögen, dass er angekommen ist. Und das ist ja nicht einmal der Höhepunkt. Seine Karriere nimmt richtig Fahrt auf. Er spielt Django in Django Unchained, spielt er noch den Dr. King Schulz. Die Rolle soll er angeblich auch am Anfang abgelehnt haben, aber Quentin Tarantino dürfte ihn überzeugt haben. Und was passiert? Er gewinnt seinen 2. Oscar.
Wirklich?
Ja.
Das habe ich schon wieder vergessen. Also das ist wirklich so, Christoph, die ganze Zeit, keine Ahnung, geht es bei uns immer nur um Skiweltcup und so, aber dass da der Christoph Waltz da 2 Oscars gewonnen hat, komplett vergessen.
Ich werde den Auszug aus Amdam Des, den wir vorher hatten, in die Bio vom Podcast auch reintun natürlich, weil ich auch das aus Grund von Zitatrecht machen muss. Und ich werde auch noch etwas reintun, und zwar einen Teil von seiner Dankesrede von diesem 2. Oscar, den wir uns jetzt gemeinsam anhören.
Quentin, you scaled the mountain because you're not afraid of it. You slay the dragon because you're not afraid of it. And you cross through fire because it's worth it. I borrowed my character's words. Sorry, couldn't resist.
Thank you.
Du hast den Berg erklommen, weil du keine Angst davor hast. Du hast den Drachen bezwungen, weil du keine Angst davor hast. Du bist durchs Feuer gegangen, weil du wusstest, dass es das wert ist. Das Zitat ist aus dem Film selbst, sagt er auch. Aber es beschreibt, finde ich, seine Karriere richtig gut. Heute ist Christoph Waltz der erfolgreichste deutschsprachige Schauspieler in Hollywood und hat schon in mehreren Blockbustern mitgespielt und in Kinos auf der ganzen Welt begeistert. Ich habe zum Beispiel auch ihn noch in Erinnerung als Bösewicht bei James Bond, einer der James Bond-Filme, wo er es auch richtig gut gemacht hat. Ich selber habe erst bei der Recherche erkannt, was für eine Inspiration dieser Mensch eigentlich ist. Für mich zeigt sein Schaffen schon, Ausdauer schlägt Talent. Lustigerweise hat er selbst aber 2015, bei der Premiere von diesem James-Bond-Film, gesagt in einem Interview, ich kann Ihnen einen ziemlich genauen Prozentsatz sagen, zu dem Glück an der Sache beteiligt ist. 100%. Das meine ich ganz ehrlich im Übrigen. Fand ich ein bisschen arg. Ich rede die ganze Zeit von seinem Durchhaltevermögen. Ich finde das voll inspirierend. Der zieht durch. Ich denke mal, ist der Talent und so. Und dann sagt er, naja, es war im Endeffekt was 100% Glück.
Das finde ich, das macht ihn sehr sympathisch.
Ja?
Also gerade so im Showbiz, wenn man es da in höchste Höhen schaffen möchte, ist einfach schwerst ungerecht. Und finde ich gut, dass das jemand mit dem Status ersorgt. Irgendwie, also wenn man zum Beispiel so aktuell schaut, wer irgendwie gerade so JungschauspielerInnen sind, die gerade angesagt sind oder sowas, alle haben mal White Lotus geschaut oder so, ist der Bur vom Schwarzenegger drin. Mhm. Oder letztes Jahr haben wir alle den Film mit Demi Moore geschaut, The Substance, ist die Tochter von Andy McDowell drin oder so. Es gibt schon die Nepo-Babys.
Ja.
Und das ist natürlich keine coole Entwicklung irgendwie. Also und ich meine, Christoph Waltz ist ja aus einer, ich meine, Burgtheater.
Ja.
Am Burgtheater haben seine Eltern gearbeitet.
Die Großeltern waren Schauspieler am Burgtheater, die Eltern haben dort gearbeitet.
Eben, also das find ich cool, dass er eben nicht sagt, das war meine persönliche Höchstleistung, weshalb ich diese Oscars erhalten habe, sondern da war Glück im Spiel.
Das war auch mein Gedanke bei der Recherche in den letzten Tagen, wo ich mir zuerst eigentlich die ganze Zeit denke, Ma, der hat so durchgehalten, der hat durchgezogen und das muss ich auch machen, wenn ich auch diesen Erfolg haben will und, und.
Hey.
Schlussendlich habe ich mir aber dann gedacht, nachdem ich dieses Zitat von ihm nachgedacht habe, was er im Interview gesagt hat, eigentlich muss ich mir dann wieder in Erinnerung rufen, was für ein Glück ich habe, dass ich einen Job habe, der mir ermöglicht, dass ich nebenbei einen Podcast mache, weil ich Bock habe. Dieser Job ist für mich auch Glück aufgrund der ganzen Umstände, die in meinem Leben waren, dass ich Dinge habe machen können. Und es hat mir ein bisschen ein Dankbarkeitsgefühl gegeben, dass man so ein bisschen umschaut und wieder realisiert, wie die Dinge eigentlich sind. Weil selbst wenn ich mit diesem Podcast irgendwann durchziehen würde, wie du das im Vorfeld gesagt hast, wäre es nicht allein meine Leistung, sondern ich habe schon ein paar Gegebenheiten gehabt, die cool waren und die ein Glück waren, denke ich mal.
Ja, ich denke mal, und da man sollte halt schauen, dass man ein bisschen Spaß auch auf dem Weg hat. Oder so. Also ich denke mal, man sollte schauen, dass man nicht nur Freude dran hat, gemacht zu haben, sondern, also dass man irgendwann einmal auf der Spitze des Berges steht, sondern halt auch, man sollte schon halt auch irgendwie Laune haben, da raufzukommen, sonst hat ja auch alles keinen Sinn.
Stimmt.
Irgendwie.
Also ist man, angekommen ist man ja irgendwo eh nie. Es ist ja immer das, der nächste Berg vor dir. Wenn das Wandern gar nicht Spaß macht, ist es ein bisschen zach.
Genau. Das ist gut zusammengefasst.
Hä? Das ist eine perfekte Message, würde ich sagen, für die Sommer Edition, für die True Kind Podcast-Folge, die wir hier hatten. Liebe Leute, ich hoffe, dass ihr euch auf jeden Fall auch ein bisschen Inspiration mitnehmen habt können, aber wie ich selber gerade spüre, ein bisschen Dankbarkeit, weil das spüre ich jetzt gerade am Ende des Gesprächs. Ich hoffe, dass ihr die auch habt. Dankbar bin ich euch auch, wenn ihr den Podcast, wo auch immer ihr ihn hört, abonniert. Das freut mich natürlich, damit ihr wisst, weil ihr wisst, jeden Montag kommt Motalks, eine neue Folge mit True-Kind-Geschichten. Vergesst auch nicht, dass Ende September Josef Jöchel, Knosef for Life, auftritt im Kabarett Niedermeyer. Auf der Website zum Kabarett Niedermeyer könnt ihr die Tickets dafür kaufen. Hast du noch abschließende, inspirierende Worte für die Leute?
Einfach ein bisschen relaxen.
Relaxt einfach ein bisschen und ansonsten sagen wir zum Abschied leise.
Servus.